Guten Abend. Sanftmut ist das Thema. Nicht alle finden Sanftmut gut. Damit spiele ich nicht nur auf den Gangster Al Capone an, der gesagt haben soll, mit einem freundlichen Wort und einer Waffe erreicht man mehr als mit nur einem freundlichen Wort. Und ich meine auch nicht das, was etwas hintergründiger der britische Schriftsteller Ambrose Bierce gesagt hat. Der hat gesagt, Sanftmut, Doppelpunkt, ungewöhnliche Geduld beim Planen einer wirklich lohnenden Rache. Sondern ich meine ein bisschen ernsthafter, die Anfrage, die manche Menschen stellen, ist denn das mit der Sanftmut wirklich so gut? Diese stille Ergebenheit, macht das nicht Menschen klein, wenn man denen sagt, die sollen bitte schön, schön sanftmütig sein? Andere dagegen schwärmen von der Sanftmut. Ich habe mal von einem Graffiti gehört, das lautet, Sanftmut gleich absolute Macht unter Kontrolle. Oder die holländische berühmte christliche Autorin Corrie ten Boom hat geschrieben, Sanftmut ist nicht zu verwechseln mit Müdigkeit. Sie ist auch keine natürliche Frucht des menschlichen Herzens. Sie ist eine exotische Frucht aus dem Himmel. Schauen wir uns heute Abend diese exotische Frucht einmal an. Wir werden sehen, dieses Anschauen, das führt uns ganz nah an Gottes Herz und es macht richtig Lust, so zu leben. Und das gilt gerade dann, wenn diese Sanftmut nicht zur eigenen Grundausstattung gehört. Das gilt ganz bestimmt für mich. Als ich das Predigtthema hörte, das mir vorgegeben wurde, musste ich schmunzeln und fühlte mich ausgesprochen ungeeignet, über dieses Thema zu reden. Und wenn ich Menschen davon erzählt habe, die mich kennen, das Thema meiner Predigt ist Sanftmut, sah ich so ein ganz kurzes Aufblitzen in ihren Augen, das sie sofort kontrolliert haben, so ein leicht spöttisches Aufblitzen. Du, Sanftmut. Schon deswegen ist das schwierig, weil ich ursprünglich aus dem Rheinland komme. Sanftmut heißt aber nicht, dass man von Natur aus still ist, sonst wären Menschen wie ich im Nachteil. Denn was wissen die meisten Menschen über uns Rheinländer? Die meisten Menschen über uns Rheinländer wissen nur zwei Dinge, nämlich wir sind vor allem laut und treten vorzugsweise in Gruppen auf. Aber es geht beim Thema Sanftmut gar nicht darum, dass man immer still ist und zurückhaltend. Es geht um etwas viel Grundlegenderes, was viel besser ist. Wir befinden uns im Galaterbrief Kapitel 5. Im ganzen Galaterbrief schwärmt Paulus von der Freiheit, die wir in Jesus haben. Ganz besonders in Kapitel 5 schwärmt er davon und sagt, wir müssen nicht das Gesetz erfüllen, um damit Gott zufriedenzustellen. Das Gesetz ist an sich gut und heilig, aber wir müssen es nicht erfüllen, um damit vor Gott gerecht sein zu wollen. Das können wir gar nicht, sondern Jesus allein macht uns frei. Jesus hat uns befreit von diesem Druck, etwas dafür tun zu müssen. Und genau das war nämlich das Problem der Galater, an die der Brief geschrieben ist, dass die gedacht haben, wir müssen eben doch so ein kleines bisschen was dafür tun, damit Gott zu uns zufrieden ist. Dagegen äußert Paulus scharfe Kritik im ganzen Galaterbrief. Das ist der einzige Brief, den er schreibt, wo er schon in der Anrede ausbricht, in wüste Kritik. Er hat gerade noch gesagt, liebe Galater, schon fängt er an zu schimpfen. Warum konntet ihr das so missverstehen? Und dann sagt er in Galater 5 ganz ausdrücklich, zur Freiheit hat uns Jesus Christus befreit. Wir sind frei in Jesus. Wir sind nicht unter Druck. Das heißt allerdings nicht, dass wir jetzt dazu da wären, allen unseren menschlichen Impulsen ungefiltert freien Lauf zu lassen. Das ist nämlich gerade nicht Freiheit. Aber das gibt es manchmal, dass Leute das behaupten. Nee, ich bin so frei. Ich bin so authentisch. Alles, was authentisch in mir los ist, lasse ich raus. So bin ich eben. Wage es nicht, mich einzuschränken. Genau diese Einstellung nennt Paulus Fleisch. Fleischlich. Damit meint er nicht, dass er selber Vegetarier wäre und was gegen Fleisch hat. Ich bin persönlich Vegetarier. Ich werde mich mit Paulus in der Ewigkeit darüber unterhalten. Ich habe gute Argumente, weil in der Ewigkeit auch Löwe und Lamm friedlich beieinander leben werden. Aber das ist nur so eine kleine Pointe nebenbei. Paulus meint mit Fleisch nicht den Verzehr von Fleisch oder so, sondern er meint mit Fleisch ein Fachwort in der Sprache des neutestamentlichen Griechisch. Fleisch bedeutet nämlich immer alles das an der menschlichen Natur, was sich gegen Gott auflehnt. Das ist Fleisch oder fleischlich. Und Paulus würde sagen, diese Vorstellung, ich lasse einfach alles ungefiltert aus mir raus, was in mir drin ist. Und dann bin ich authentisch. Das ist fleischlich. Und das macht gerade nicht frei. Denn in uns drin sind ja nicht nur schöne Sachen, sondern in uns drin ist zum Beispiel auch Gereiztheit. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das alte hessische Comedy-Duo Badesalz kennt. Vor langer Zeit gab es vom Duo Badesalz diesen Sketch über einen fiktiven Film, von dem der Trailer so lautete: Gereizt, der neue Film. Und dann hörte man verschiedene Sequenzen im Alltag, wo Menschen unglaublich gereizt sind. Ein Busfahrer sagt: Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Die Fahrgäste rufen: Klappe da vorne! Gereizt, der neue Film. Oder der Arzt sagt: Es ist nichts Ernstes, nur eine leichte Erkältung. Und der Patient sagt: Was? Und dafür sitze ich hier 3 Stunden rum? Gereizt. Also, jetzt mal ganz ohne Witz. Sowas steckt in uns Menschen drin. Und das ungefiltert rauszulassen, das macht unfrei. Das macht uns unfrei und andere auch. Und ich wette, die meisten von uns sind Menschen begegnet, deren Hauptproblem genau das zu sein scheint. Dass sie immer sagen: Wieso denn? So bin ich doch. Ich bin nun mal authentisch. Ich habe nur meine spitze Zunge. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Vielleicht sind wir manchmal so und merken es gar nicht, oder wir merken es selber zuletzt. Es macht uns unfrei, wenn wir einfach so alles rauslassen. Stattdessen entwirft Paulus eine große Vision von Freiheit, die ganz anders aussieht. In Galater 5, Vers 16 schreibt er: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Also bewegt euch in der Wirklichkeit des Geistes Gottes. Nehmt in Anspruch, was Gottes Geist für euch bereithält. Dann wird das mit dem Fleisch, also mit der Natur, die sich gegen Gott auflehnt, plötzlich verschwinden oder allmählich verschwinden. Wandelt im Geist. Und dann zählt er auf, was er alles meint mit dem Begehren des Fleisches. Lauter Sachen, die unfrei machen. Feindschaft, Zorn, Zank, Neid. Nichts davon macht Freude, jedenfalls nicht auf Dauer, und nichts davon macht frei. Das alles zählt Paulus auf und dann stellt er gegenüber, was stattdessen die Frucht des Geistes ist. Galater 5, 22 und 23: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Die Frucht des Geistes, sagt Paulus. Das heißt, er malt etwas vor Augen, was man eigentlich gar nicht selber herstellen kann. Frucht ist ja etwas, was an einem Gewächs wächst, ohne dass das Gewächs selber etwas dazu beitragen kann. Oder habt ihr schon mal zur Erntezeit auf dem Feld einen Apfelbaum irgendwo stehen sehen, der tiefrot anlauft und sagt: Ich muss einen Apfel hervorbringen? Frucht wächst von selbst. Wenn die Verbindung zur Wurzel da ist und wenn man bewässert und gedüngt wird, dann wächst die Frucht von selbst. Wenn wir mit der Wurzel verbunden sind, wächst die Frucht wie von selbst. Deswegen sagt Jesus genau das ausdrücklich über sich und seine Jünger. Ich bin der Weinstock, sagt er. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das heißt, ich bin die Wurzel und ihr seid das, was davon ausgeht. Und solange ihr Verbindung zur Wurzel habt, zu meiner Lebenskraft, bringt ihr Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, wenn Paulus hier in Galater 5 von Frucht redet, auch von Sanftmut, dann steckt darin natürlich auch eine Aufforderung. Lebt so. Lebt anders, lebt nach Gottes Geschmack, probiert das mal aus. Zugleich beschreibt Paulus aber etwas, was mit uns passiert, weil Gottes Geist in uns wirkt. Und man kann, während man drinsteckt, gar nicht so leicht trennen, was mache ich jetzt eigentlich gerade und was macht Gott. Das ist ein kleines bisschen so, wie ein E-Bike funktioniert. Ich fahre E-Bike und mache das sehr gerne. Und ich weiß, manche Leute sehen das kritisch und rümpfen so ein bisschen die Nase über E-Bikes. Das sind häufig Leute, die selber vielleicht nur sonntags Fahrrad fahren oder nur in der Stadt, wo es keine Berge gibt. Wenn ich in die Stadt fahre, dann muss ich 150 Meter Höhenunterschied überwinden und mehrere Kilometer Fahrrad fahren. Da ist so ein E-Bike echt praktisch. Und so ein E-Bike, das fährt ja nicht für einen. Das fährt ja nicht von selbst, sondern das fährt nur dann, wenn man selber in die Pedale tritt. Ich muss schon selber treten, aber in dem Moment, in dem ich trete, merke ich, da setzt eine Kraft ein, die Trittunterstützung, die ist größer als ich. Und ich fühle mich wie ein Superheld. Ich will jetzt keine Werbung für E-Bikes machen, ja. Aber es setzt diese Kraft ein und während ich trete, kann ich nicht unterscheiden, was mache ich eigentlich gerade und was macht der Motor. Aber der Motor läuft nicht, wenn ich nicht trete. Ich weiß noch, wie ich mein erstes E-Bike hier in der Marburger Oberstadt vor vielen Jahren ausprobiert habe und so eine steile Gasse hier in der Altstadt hochgefahren bin. Und dann lief so ein älteres Ehepaar neben mir und guckte mich so an. Und wir haben uns gewundert, wie entspannt sie hier hochfahren. Da haben sie gemerkt, da ist ja ein Motor dran. Ja? So ähnlich stelle ich mir das Funktionieren des Heiligen Geistes in der Veränderung unseres Charakters vor. Wir müssen schon selber treten. Aber in dem Moment, wo wir uns investieren, merken wir, da wirkt eine Kraft in uns, die ist größer als wir selbst. Was heißt das für uns? Und die Sanftmut. Wir brauchen nicht so zu tun, als fiel uns das alles leicht. All diese Eigenschaften, auch das mit der Sanftmut. Ich denke da an den englischen humoristischen christlichen Autor Adrian Pless, zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Adrian Pless hat einmal gesagt, ganz ehrlich muss er zugeben, er mag zum Beispiel nicht kritisiert zu werden. Er mag keine Kritik, ganz besonders konstruktive Kritik kann er nicht leiden. Und ich muss sagen, ich fand das erfrischend. Natürlich ist es nicht besonders erwachsen, aber es ist jedenfalls ehrlich. Wir brauchen nicht so zu tun, als fiele uns das alles leicht. Aber wir brauchen uns auch nicht lähmen zu lassen davon, wie wir uns selber wahrnehmen. Wir brauchen nicht zu sagen, na so bin ich eben. Nein, Gott hat mit uns noch was ganz anderes vor. Und deswegen können wir, dürfen wir beten. Wir beten um Gottes Kraft in unserem Herzen und in unserem Charakter. Das heißt, wir zapfen die Kraft des Geistes Gottes an. Das ist die größte Kraftquelle des Universums. Die war schon bei der Schöpfung aktiv. Die hat dazu beigetragen, dass die ganze Welt entstanden ist. Die kann auch unseren verhärteten Charakter ändern. Wir beten. Wir zapfen die größte Kraftquelle des Universums an und wir probieren aus. Anders leben als vorher. Liebe, Freude, auch Sanftmut. Das heißt, wir treten geistlich gesprochen in die Pedale und dann merken wir, oh, da wirkt noch eine ganz andere Kraft. Und auf einmal gibt es einen Schub und ich kann mir das gar nicht erklären, aber es geht vorwärts. Wie sieht das also konkret aus, Sanftmut? Wenn wir im Deutschen das Wort Sanftmut oder sanft hören, dann denken wir häufig an weich oder soft. Und vielleicht denkt der eine oder die andere an die Waschmittelwerbung aus dem Fernsehen unserer Jugend, wo es heißt, diese Wäsche ist rein. Aber ist sie auch porentief rein? Das denken wir, wenn wir im Deutschen das Wort sanft hören. Wir denken an irgendwas, was weich ist oder soft. Sprachlich stimmt das aber gar nicht, denn das Wort sanft stammt sprachlich von der Silbe samt her. Und die steckt auch in dem Wort gesamt, insgesamt, zusammen. Also Sanftmut ist das, was Menschen zusammenbringt. Sanftmut ist die Fähigkeit, Streit zu schlichten. Sanftmut ist die Fähigkeit, Lösungen zu finden, sodass sogar Christian Lindner zufrieden, Entschuldigung, das wollte ich jetzt da gar nicht sagen, ja, sodass alle Beteiligten zufrieden sind. Ja. Das ist Sanftmut. Sanftmut ist nicht soft und weichlich. Sanftmut kann sehr ausdauernd sein, sehr erwachsen, sehr beharrlich, lösungsorientiert. Das ist Sanftmut. Behalten wir das mal im Hinterkopf, wenn wir uns jetzt Sanftmut in der Bibel ein bisschen genauer anschauen. In der Bibel gibt es nämlich einen Experten für Sanftmut und das ist Jesus selbst. Da zieht Jesus in Jerusalem ein und eine riesige Menschenmenge erwartet ihn. Und sie jubeln und der Jubel tost die Straßen entlang. Sie sind völlig außer sich und wedeln mit Zweigen und brüllen, Hosanna, heil dem König, der da kommt, wir freuen uns so auf dich. Und wie sieht das aus, der Jesus, der da in Jerusalem einzieht? Wie kommt der da an? Der kommt nicht groß daher. nicht mit Streitwagen und glitzernden Rüstungen, auch nicht lautstark, sondern Jesus reitet auf einem Esel, einem bescheidenen Reittier. Und während er so in diese brüllende, tosende Menge hineinreitet, dreht er sich zu seinen Jüngern um und ich stelle mir vor, er schmunzelt so ein bisschen und sagt, das musste so kommen. Das wurde schon damals von Zacharja vorhergesagt. Wenn Gottes König kommt, dann kommt er anders als alle erwarten, sanftmütig auf einem Esel. Der gleiche Jesus hat vorher von sich gesagt in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, alle, die ihr leidet unter eurer Last. Kommt zu mir, alle zu mir. Bei mir könnt ihr aufatmen. Nehmt auf euch mein Joch. Das ist ein Bild aus der Landwirtschaft. Nehmt das Joch auf mich, das ich ziehe. Macht mit mir zusammen mit, baut mit mir zusammen das Reich Gottes. Zieht am gleichen Pflug, zieht mit mir am gleichen Strang. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich, sagt Jesus, bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich behaupte, das kann von sich nur Jesus sagen. Denn wenn sonst jemand sagt, also in Demut macht mir keiner was vor, wären wir doch skeptisch. Jesus ist der Einzige, der das sagen kann. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, weil er es beweist mit seinem Leben. Seine Sanftmut ist so groß, dass er aus Gottes Wirklichkeit, aus der unvorstellbaren Herrlichkeit des Schöpfers des Universums in diese Welt hineinkommt zu uns. Und diese Welt ist eben nicht nur gemütlich, aber Jesus bleibt. Seine Sanftmut ist so groß, dass er es zulässt, dass er zum Opfer eines politischen Schauprozesses wird. Und er lässt sich beschuldigen, er lässt sich verspotten und er schweigt. Seine Sanftmut ist so groß, dass er es zulässt, dass man ihn verurteilt. Und er lässt sich verprügeln und er wehrt sich nicht. Seine Sanftmut ist so groß, dass er sich an diese beiden gekreuzten Holzbalken schlagen lässt, Nägel durch Arme und Beine. Und dann wird das Ganze aufgerichtet und dann hängt er da und stirbt für uns und er wehrt sich nicht. Und er besiegt durch all das mit einem Mal alles auf einmal, was uns Menschen kaputt macht. So groß und so wirksam, so effektiv ist seine Sanftmut. Er besiegt mit diesem Gang zum Kreuz alles auf einmal, was uns Menschen kaputt macht. Die Sünde und die Bosheit. Seine Sanftmut ist so groß, dass er sie sich an sich austoben lässt. Und genau dadurch trägt er die Schuld weg. Den Tod selbst, seine Sanftmut ist so groß, dass er den Tod selbst sich an sich selbst austoben lässt. Er geht durch den Tod hindurch und dann schüttelt er den Tod ab und steht von den Toten auf. Und der Tod ist ein für allemal Geschichte. So groß ist die Sanftmut von Jesus und so stark, so wirksam ist die Sanftmut von Jesus. Denn Sanftmut, das ist das, was den Streit beendet. Sanftmut, das ist das, was Beziehungen heilt. Sanftmut, das ist das, was unendliche Stärke gibt, auch wenn äußerlich alles dagegen spricht. Und ihr Experte ist Jesus selbst. Corrie ten Boom hat schon recht. Das Ganze ist eine exotische Frucht des Himmels. Und wir können das nicht einfach so machen, aber wir können darum bitten, dass es auch bei uns passiert. Und dann können wir es mal ausprobieren. Einmal ausprobieren. Nicht immer Recht behalten. Nicht immer um jeden Preis sich selber durchsetzen. Nicht immer zuerst fragen, was macht mich groß und wo bleib ich denn hier? Sondern zuerst fragen, was macht Gott groß? Zuerst fragen, was dient Gottes Frieden? Was dient Gottes Wahrheit? Zuerst fragen, was dient dem anderen Menschen? Darum können wir bitten. Wir können beten und damit die Kraft von Gottes Geist anzapfen. Und dann können wir das Ganze ausprobieren, als trete man in die Pedale. Und auf einmal gibt es einen Schub und eine himmlische Kraft wirkt. Dazu helfe uns Gott. Amen.